Und wir wollen heute Morgen direkt einsteigen. Keine Zeit für Smalltalk. Gleich loslegen. Und ich steige ein mit einer Frage. Diese Frage, die soll euch erstmal so ein bisschen mit dem Thema in Verbindung bringen. Die Frage lautet folgendermaßen. Ist es möglich, ein Kulturchrist zu sein und nicht wirklich ein Nachfolger von Jesus? Ist es möglich, ein Kulturchrist zu sein? Jetzt müsst ihr natürlich fragen, ja, was meinst du damit? Was ist ein Kulturchrist? Also mit Kulturchrist meine ich jemanden, der christliche Dinge tut, wie in die Kirche gehen, in der Bibel lesen, beten, nach guten christlichen Werten leben. Ist es möglich, so ein Leben zu führen, also in die Kirche zu gehen, zu beten, in der Bibel zu lesen, nach guten christlichen Werten zu leben und doch kein Nachfolger Jesu zu sein? Jesus nicht wirklich zu kennen. Ist es möglich? Eigentlich ja, sagt Roland. Ja? Gibt's? Hast du gekannt? Jetzt wird's natürlich noch ein bisschen krasser. Gibt's vielleicht unter uns solche Menschen? Ja, die anderen, ja? Also ich nicht. Aber die anderen wahrscheinlich. Ja? Und die Frage heute Morgen, mit der ich euch wirklich bewegen möchte, ist, dass ihr euch diese Frage nicht stellt für euren Nebenmann, sondern für euch selbst. Ist es möglich, vielleicht ist es dazu gekommen, vielleicht war es noch nie anders, dass ich ein Kulturchrist bin. Dass ich so christliche Dinge tue, hier und da, aber dass ich eigentlich noch gar nicht richtig verstanden habe, wer Jesus ist. Wenn man Jesus glaubt, glauben wir Jesus? Hoffentlich, oder? Also wenn wir Jesus glauben, dann ist die Antwort auf meine Frage ein klares Ja. Er sagt in Matthäus 7, 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Das ist doch mal eine Visitenkarte, oder? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. So, und schon spüren wir eine Schwere. Wer wird denn Jesus an diesem Tag diese Frage stellen? Viele. Viele! Also nicht hier mal einer und da mal einer, sondern viele werden in dieser Situation sein, dass sie von sich glauben, zu Jesus zu gehören, aber dabei haben sie nie wirklich zu ihm gehört. Und sie haben nie wirklich zu ihm gehört, obwohl, jetzt hört euch das an, obwohl sie alles Mögliche, dreimal steht hier in seinem Namen. In seinem Namen, in seinem Namen, in seinem Namen. Was haben sie in seinem Namen gemacht? Jetzt mal ganz ehrlich, wahrscheinlich mehr als du und ich. Prophetisch geredet, das kriegt vielleicht der eine oder andere noch hin. Dämonen ausgetrieben, wie viele Dämonen hast du schon ausgetrieben? Viele Wunder getan. In seinem Namen viele Wunder getan. Puh. Und dann wird es eine große Überraschung, nicht nur für ein paar wenige, sondern die Bibel sagt, Jesus sagt, für viele sein. Das sind Menschen, die leben mit der festen Überzeugung, für Jesus zu leben. Sie leben mit der festen Überzeugung, erlöst zu sein. Und doch wird Jesus eines Tages zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Also wenn wir diese Aussage von Jesus wirklich ernst nehmen, und wir haben schon besprochen, das sollten wir tun, dann stellt sich doch die alles entscheidende Frage, was gehört auf Grundlage der Bibel dazu, dass Jesus mich kennt? Ich will nicht irgendwann von mir hören, ich habe dich von ihm hören, ich habe dich nie gekannt. Deswegen ist meine Frage, was gehört dazu, damit Jesus eines Tages sagt, ich habe dich gekannt? Und das wollen wir uns jetzt auf Grundlage der Bibel anschauen. Was ist biblische Jüngerschaft? Es geht eben nicht um die sich ändernden Normen unserer christlich geprägten Kultur. Es geht nicht um Kulturchristentum. Es geht um biblische Nachfolge. Und wir schauen uns an, was in den Augen Gottes die Bedeutung davon ist, ein Jünger zu sein, ein Nachfolger zu sein. Ich sag's mal so, wie wir es vielleicht heute oft formulieren, ein Christ zu sein. Manche mögen das überhaupt nicht, wenn man sagt, bist du Christ? Ja, Christ habe ich, bleib mir weg mit denen. Aber wenn wir wissen wollen, was ein Christ ist, es ist ein Anhänger des neuen Weges. So wurden die Nachfolger in Antiochia genannt. Sie waren die Anhänger des neuen Weges. Das bedeutet es, ein Christ zu sein. Nicht eine Statistik irgendwo beim Einwohner melde an, dass du ankreuzt, zu welcher Religion du gehörst, sondern wenn du wirklich ein Christ bist, von deiner Identität, dann bist du ein Nachfolger Jesu. Und wenn du das wirklich so tust, wie die Bibel es von uns fordert, dann hat das Auswirkungen auf dein eigenes Leben und auf das Leben der Menschen um dich herum. Deine Kinder, deine Eltern, deine Kollegen, deine Nachbarn. Weißt du was? Wenn wir es wirklich ernst nehmen, hat es sogar Auswirkungen auf Menschen, die wir nicht einmal kennen. Und jetzt dürft ihr ein paar Kapitel vorblättern in Matthäus 4. Hier lädt Jesus die allerersten Menschen ein, seine Jünger zu sein. Und aus dieser Einladung an diese ersten Jünger, da können wir einige Rückschlüsse ziehen, was es im biblischen Sinn bedeutet, ein Nachfolger Jesu, ein Jünger, ein Christ zu sein. Matthäus 4, die Verse 18 bis 22. Matthäus 4, 18 bis 22. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Eine bekannte Begebenheit. Wer hat sie schon mal gehört oder gelesen? Ich denke, viele von uns. Sehr bekannt. Und die erste Einladung von Jesus an die ersten Jünger besteht aus diesen drei einfachen Worten. Folgt mir nach. Und jetzt müssen wir uns doch die Frage stellen, wenn wir überlegen, was ist der Unterschied zwischen einem Kulturchristen und einem echten Jünger, dann ist die Frage, was diese Worte bedeuten. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Als erstes finde ich es total wichtig, wer dieses Mir ist. Wer ist es, der das überhaupt sagt? Ja, wenn du irgendwo unterwegs bist und da kommt irgendein Hampelmann daher und der sagt zu dir, folge mir nach. Dann denkst du, wer bist denn du? Oder? Da kann ja jeder beliebige Mensch kommen mit dieser Behauptung und einfach mal versuchen, irgendwie Anhänger um sich zu scharen und zu sagen, folgt mir nach. Aber die Frage ist dann, wer bist du? Was sind deine Referenzen? Was bist du für ein Typ? Wofür stehst du? Was sind deine Werte und Ziele? Und genau das wollen wir uns jetzt anschauen. Wer ist der, der das sagt? Wer sagt, folgt mir nach? Wer ist dieses Ich? Und wir machen das nicht anhand der ganzen Bibel, das wäre ein bisschen allumfassend. Wir machen es einfach mal anhand der ersten vier Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Weil das ist so in etwa der Kenntnisstand, den diese vier Männer hatten. Das, was bis dahin passiert war. Und wir starten mit dem ersten Vers im Matthäus-Evangelium. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Klingt nach einem richtigen Beamtendeutsch. Und deswegen lesen, glaube ich, viele über solche Verse hinweg. Aber weißt du was? Allein in diesem einen Vers, da sind schon vier Selbstoffenbarungen, wer dieser Jesus ist. Er ist Jesus. Er ist der Retter. Warum weiß ich, dass er der Retter ist? Das steht doch da gar nicht. Es ist die Bedeutung seines Namens. Er ist Jeschua. Er ist Jesus. Er ist dein Retter. Er ist gekommen, um dich zu retten. Und weißt du was? Er ist nicht nur Jesus, sondern er ist auch der Christus. Ich sage das immer wieder, Christus ist nicht sein Nachname. Christus ist sein Titel. Er ist der Gesalbte. Das ist das griechische Wort für den Messias. Er ist der Messias, der, auf den die Juden hunderte von Jahren lang gewartet haben. Er ist Jesus, der Christus. Er ist dein Retter und dein Messias. Er ist dieses Ich, der dich ruft, ihm nachzufolgen. Er ist der Sohn Davids. Das heißt, er kommt aus einem königlichen Geschlecht, aus einer verheißenen Linie. Er ist der verheißene König der Zukunft. Er ist aber auch der Sohn Abrahams. Er kommt aus der Linie des heiligen Volkes. Das Volk, das Gottes Augapfel ist. Ein vollgepackter erster Vers, der uns schon mal zeigt, mit welchem Anspruch dieser Jesus unterwegs ist und mit welchem Sendungsbewusstsein er Menschen ruft, ihm nachzufolgen. Und dann folgt, ich muss kurz husten, vielleicht ein Kraus. Entschuldigung. Dann folgt diesem ersten Vers eine lange Liste von Namen. Ja, das Geschlechtsregister im Matthäus-Evangelium. Eine lange Liste von Namen. Das sind alles Menschen, Persönlichkeiten aus dem Alten Testament, die deutlich machen soll, wie das gesamte Alte Testament auf diesen Jesus hinweist. Und das führt uns zum dritten Punkt. Oh, ich habe die ersten Punkte vergessen. Entschuldigung. Da, der fünfte Punkt. Er ist das Zentrum der Geschichte. Für diese Persönlichkeiten, die hier in diesem Geschlechtsregister genannt sind, im Matthäus-Evangelium, war das der Hinweis auf den Messias, der noch kommen wird. Und als diesen Messias stellt ihn Matthäus von Anfang an vor. Jetzt ist der gekommen, auf den sich alles hin aufgebaut hat. Und alles nach ihm, es weist zurück auf diesen Jesus Christus. Er ist das Zentrum der Geschichte. Weißt du was? Jesus steht im Zentrum. Nicht du und auch nicht ich. Noch nicht einmal Europa steht im Zentrum der Geschichte. Mit all unseren Errungenschaften und mit all unserer Arroganz. Auch nicht Amerika. Wisst ihr, im Lauf der Geschichte sind Milliarden von Menschen gekommen. Wo sind sie? Sie sind wieder gegangen. Königreiche, Dynastien sind gekommen und gegangen. Länder und Nationen, Könige und Königinnen, Präsidenten und Diktatoren. Sie sind gekommen und gegangen. Ein Mann, der steht im Zentrum der Geschichte, im Zentrum von allem. Jesus Christus. Das ist der erste Teil des ersten Kapitels. Und dann kommen wir zum zweiten Teil von Matthäus 1. Und da geht es um die wundersame Geburt von Jesus. Und in dieser wundersamen Geburt, da lernen wir über seine zwei nächsten Eigenschaften. Jesus ist wahrer Mensch. Und Jesus ist wahrer Gott. Er ist etwas ganz Besonderes, vom Geist empfangen, von einer Frau geboren. So wie kein anderer Mensch jemals zuvor und jemals danach. Ihr Lieben, die Menschwerdung Gottes ist das größte Wunder in der ganzen Bibel. Das war Matthäus 1. In Kapitel 2, da sehen wir weitere Eigenschaften Jesu. Er ist der Herr über die Weisen. Da kommen diese drei schlauen, klugen, super intelligenten Männer aus dem Morgenland und suchen ihn. Und was tun sie? Sie knien vor ihm nieder. Er ist der Herr über die Weisen. Jesus ist auch der Hirte der Schwachen. Matthäus zitiert in seinem zweiten Kapitel Micha 5, um zu zeigen, wie aus Bethlehem ein Herrscher hervorgeht, der so leitet, wie ein Hirte seine Schafe führt. Ich liebe es, wie er gleichzeitig der Herr über die Klugen und Weisen ist und der Hirte der Schwachen. Alles und jeder ist ihm untertan. Und dann kommen noch verschiedene Bilder aus dem Alten Testament. Jesus, er startet so einen neuen Exodus. Schon als Baby ging es für ihn nach Ägypten und wieder raus aus Ägypten. Und der Exodus, er ist durch die ganze biblische Geschichte hindurch ein Zeichen für das Freiwerden von der Sklaverei. Wir sind frei geworden von der Sklaverei der Sünde. Jesus hat diesen neuen Exodus eingeleitet. Jesus beendet die Zeit der Trauer. In Matthäus 2, da wischt Jesus die Tränen der trauernden Mütter ab, die ihre Kinder verloren haben. Er bereitet dem ein Ende. Mit Jesus kommt Hoffnung und Zuversicht. Und dazu vielleicht noch, wie ich finde, eine seiner krassesten Eigenschaften: Jesus liebt seine größten Feinde. Wenn du am Ende von Kapitel 2 bist, im Matthäus-Evangelium, dann wird dir bewusst, dass Jesus gekommen ist, um denen nachzugehen und die zu suchen, die ihn umbringen wollen. Jesus liebt Sünder, wie dich und mich. In Kapitel 3 geht es weiter. Jesus ist der erlösende König. Johannes der Täufer erklärt, wie anders dieser Jesus ist. Er wird alles neu machen und er wird alle erlösen, die an ihn und seinen Namen glauben. Außerdem wird er uns vorgestellt von Johannes dem Täufer als der gerechte Richter. In 3 Vers 12 sagt er über Jesus, dass Jesus die Schaufel in seiner Hand hält, um was zu tun? Um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das ist ein Bild für das Gericht. Und die Spreu, so sagt Johannes weiter, sie wird im unauslöschlichen Feuer verbrannt werden. Jesus ist der absolut unbestechliche und gerechte Richter. Nach einem kurzen Dialog zwischen Johannes dem Täufer und Jesus, ja, irgendwann gibt Johannes der Täufer nach und er tauft ihn schließlich. Und da sehen wir weitere Bilder, wie dieser Jesus ist. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist. Der Himmel öffnet sich und in Form einer Taube kommt der Heilige Geist auf ihn herab und erfüllt ihn. Und gleichzeitig ist Jesus geliebt vom Vater. Denn wir lesen, wie diese mächtige Stimme erhallt und Gott selbst sagt, dass er Freude und Wohlgefallen hat an seinem geliebten Sohn. Und das alles, wir sind immer noch in Kapitel 3, das bereitet die Bühne für die Versuchung von Jesus. Das lesen wir am Anfang dann in Kapitel 4. Und daraus können wir erkennen, Jesus ist der neue Adam. Der neue Adam, die Bedeutung davon ist, der erste Adam, er wurde versucht und er ist gefallen. Jesus ist der neue Adam. Er wurde auch versucht, aber als einziger Mensch blieb er ohne Sünde. Er widerstand der Versuchung vollständig. Jesus ist das wahre Israel. Das bedeutet, er ist der treue und der gehorsame Sohn, der den Test in der Wüste bestanden hat, der den Versuchungen des Teufels und der Sünde standhaft blieb. Und das alles führt zu den Versen, die direkt vor unserem Berufungsgeschichte von diesen vier Jüngern stehen. Und in dieser Stelle, in Matthäus 4, Vers 17, da zitiert Matthäus den Propheten Jesaja, der mehr als 700 Jahre vor Jesus lebte und der über Jesus prophezeite, dass er das Licht in die Dunkelheit bringen würde. Jesus ist das Licht der Welt. Und dann noch zu guter Letzt, 20 ist einfach schöner als 19. Jesus ist die Hoffnung aller Völker und Nationen. Das wird auch aus diesem Jesaja-Zitat deutlich. Er lebte in Galiläa, in Kapernaum, wo viele heidnische Völker lebten. Und er war ein Licht, nicht nur für die Juden, sondern auch für all die heidnischen Menschen, die dort lebten. Das sind mal 20 Bilder und Eigenschaften von Jesus, allein aus den ersten vier Kapiteln von Matthäus. Wenn wir dann also in Vers 19 ankommen und lesen, wie dieser Jesus zu seinen vier Fischern sagt, folgt mir nach, dann müssen wir verstehen, wer gemeint ist mit diesem mir. Dieses Ich, das hier spricht, ist dieser Jesus mit all diesen Eigenschaften. Da müssen wir die Kraft und die Autorität dessen, der da spricht, spüren. Hier spricht Jesus, der Retter und Messias, der ersehnte König von königlichem Geschlecht, der wahre Mensch und der wahre Gott, der Höhepunkt aller Prophetien, das Zentrum der Geschichte, der erlösende König und der gerechte Richter der ganzen Welt. Er, der bis zum Überfluss gefüllt ist mit dem Heiligen Geist und durch geliebt von Gott, dem Vater. Der einzige Mensch, der die Sünde besiegte. Das Licht dieser Welt, die einzige Hoffnung der Menschheit. Ist dir das bewusst, wer dieser Jesus ist? Und ihr Lieben, wenn wir das alles realisieren, wenn wir das alles erstmal so ein bisschen sacken lassen, dann ist uns doch sofort klar, dass Jesus so viel mehr wert ist als unsere gelegentliche Aufmerksamkeit und ein Kulturchristentum. Wisst ihr, wir können Jesus nicht reduzieren auf einen armen Wanderprediger, der vor mehr als 2000 Jahren lebte und der jetzt noch heute die Menschen im 21. Jahrhundert anbettelt, ihn in ihr Herz zu akzeptieren und sich mit ihm als eine Nebensache ihres Lebens zu beschäftigen. Ihn akzeptieren? Weißt du, Jesus ist nicht darauf angewiesen, dass du oder ich ihn akzeptieren. Jesus ist der uneingeschränkte Herr des ganzen Universums. Nicht er braucht uns, wir brauchen ihn. Jesus braucht keine gelegentliche Aufmerksamkeit und kein Kulturchristentum. Ihm gebührt unsere totale Hingabe. Und unsere völlige Anbetung. Wisst ihr, wir spielen hier doch kein frommes Spiel. Wir sprechen über den Erlöser, über den König des Universums, den gerechten Richter aller Nationen, den fleischgewordenen Sohn Gottes. Und er sagt, folge mir nach. Allein dieser Gedanke sprengt unsere Vorstellungskraft. Dieser Jesus, mit all diesen Bildern und Eigenschaften beschrieben, dieser Jesus kommt zu dir und zu mir und er fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten, meiner Meinung nach. Entweder wir drehen uns um und rennen weg, aber dann bitte so schnell, wie du kannst. Oder wir beugen uns vor ihm und wir beten ihn an. Wenn du den Parallelbericht zu dieser Stelle anschaust, der ist im Lukas-Evangelium, dann siehst du, wie Petrus auf sein Angesicht fällt, sobald ihm klar wird, wer dieser Jesus ist. Alles, absolut alles hat sich geändert im Leben dieser Männer, weil Jesus sie aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Kurz bevor Jesus sie trifft, da lesen wir in Matthäus 4,17, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Dieses Wort Buße, es ist so ein altes Wort. Es passt doch eigentlich gar nicht mehr in unsere Zeit. Es bedeutet umkehren. Es bedeutet, von der einen Richtung, in die ich mein Leben führe, die Entscheidungen, die ich treffe, bedeutet es eine Kehrtwendung um 180 Grad. Und ich laufe in die entgegengesetzte Richtung. Was damit gemeint ist, ist die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mein Leben führe, wie ich mein Leben gestalte, davon abzulassen und nun das ganze Leben anders zu führen. Später sagt Jesus in Lukas 14, Vers 33, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Ach du grüne Neune. Wir gucken uns jetzt mal an, wie dieser Vers, den wir später gelesen haben, was es so im Leben dieser ersten vier Jünger bedeutet hat. Diese Trennung von wirklich allem, was sie hatten, das sehen wir all over, Matthäus 4, überall. Wir haben vorhin gelesen in Vers 20, dass sie sofort ihre Netze verließen. In Vers 22 verließen sie ihr Boot und ihren Vater. Alles, um ihm nachzufolgen. Und jetzt wollen wir uns mal kurz in die Lage dieser Männer versetzen. Schafft ihr das noch? Seid ihr noch da? Okay, versetzen wir uns in die Lage dieser Männer. Überlegen wir uns kurz, was sie alles zurückgelassen haben. Was haben sie alles aufgegeben? Sie ließen ihren Wohlfühlbereich zurück. Man könnte auch sagen, ihren Komfort. Oder man könnte vielleicht auch sagen, ein bisschen ketzerisch vielleicht, ihre bequeme Couch. Die hatten sie ja noch gar nicht. Ne? Also das ist jetzt, bleiben wir mal bei den Männern. Sie ließen ihre Strohmatte zurück, ihre bequeme Strohmatte, auf der sie immer so gut schlafen konnten. Alles, was ihnen vertraut war, blieb zurück. Und wisst ihr was? Jesus hat folgt mir nach und er sagt ihnen nicht, wohin sie gehen. Er sagt nur, folgt mir nach. Erinnert mich an Abraham. Sie wussten nicht, was auf sie zukommen würde. Komfort haben sie aufgegeben für Unsicherheit. Sie wussten nicht, wohin sie gehen würden. Sie wussten nur, mit wem sie unterwegs sind. Hast du das verstanden? Nachfolger Jesu wissen nicht immer, wo sie hingehen. Aber sie wissen, mit wem sie unterwegs sind. Was haben sie noch aufgegeben? Sie haben ihre Karriere zurückgelassen. Sie haben einfach so ihren Beruf aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Zumindest mal temporär. Was kann das für uns bedeuten? Kommen wir später darauf zurück. Aber an dieser Stelle möchte ich mal einfach, dass du dich in die Situation dieser Männer hineinversetzt, die ihre Karriere, ihren Beruf einfach so aufgegeben haben, um Jesus nachzufolgen. Was haben sie noch aufgegeben? Sie ließen ihr Eigentum zurück. Sie gehörten vielleicht nicht zur wirtschaftlichen Oberschicht, aber allein die Tatsache, dass sie ein eigenes Boot besitzen, einen erfolgreichen Beruf als Fischer hatten, zeigt, dass sie durchaus etwas zu verlieren hatten. Die Tatsache ist, sie machten sich auf und sie folgten Jesus mit leeren Händen und mit leeren Taschen. Was haben sie noch aufgegeben? Ihre Position. Was meine ich mit Position? Damit meine ich so das gesellschaftliche Ansehen. Ja, das unterscheidet Jünger Jesu von den Jüngern anderer Rabbis. Wisst ihr, normalerweise war es ein Schritt nach oben, zumindest auf der geistlichen Anerkennungsleiter, wenn man sich einem Rabbi angeschlossen hat. Aber weißt du, für diese vier Jünger war es ein Schritt nach unten. Weil der Rabbi, dem sie sich angeschlossen haben, dem hat die religiöse Elite verworfen. Sie ließen ihre Familien zurück. Johannes und Jakobus, ihren Vater, Petrus, seine Ehefrau. Und wir wissen, dass das keine Ausnahme war. Jesus sagt in Lukas 9 zu einem anderen potenziellen Nachfolger, er soll sich nicht mal von seiner Familie verabschieden. Boah, Jesus, ist das ein Ernst? Fangt ihr langsam an zu schwitzen? Puh. Sie ließen ihre Freunde zurück. Jetzt könnte man sagen, sie haben neue Freunde gefunden. Aber wer einmal The Chosen gesehen hat, es waren nicht immer nur Freunde, ey. Die haben sich, glaube ich, auch ganz schön gekappelt. Was haben sie noch aufgegeben? Sie ließen ihre Sicherheit zurück. Wisst ihr, das ist der gleiche Rabbi, dem sie nachfolgten, der später zu ihnen sagte, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Alle werden euch hassen, wegen mir. Sie ließen ihre Sünde zurück. Das ist das Zentrum, worum es geht bei Umkehr, bei Buße tun und dann bei Nachfolgen. Man kann es mit einem einzigen Wort zurück zusammenfassen. Sie haben sich selbst aufgegeben. Das war die Botschaft für jeden einzelnen Menschen, der Jesus nachfolgen wollte. In 9,23 sagt Jesus, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Hier haben wir eine biblische Definition, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. Und das in einer Welt, wo sich alles um einen selbst dreht. Achte auf dich selbst, vermarkte dich selbst, unterhalte dich selbst. Ach, gönn dir doch selbst mal was. Und sogar in unseren Gemeinden erfinden wir manchmal einen christlichen Glauben, der so sicher und angenehm wie möglich für uns selbst ist. Wogegen der Gründer des christlichen Glaubens seinen Nachfolgern sagt, kreuzige dich selbst. Warum sage ich das? Und ich sage das mir genauso wie dir, okay? Also wir sitzen im gleichen Boot. Warum sage ich uns das? Fall bitte nicht drauf rein. So viele Menschen sind auf dieses Kulturchristentum reingefallen. Und ich glaube, auch manche von uns sind darauf reingefallen. So viele Menschen denken, du sprichst ein Gebet, du füllst eine Kontaktkarte aus, du lädst Jesus in dein Herz ein und dann machst du mit deinem Leben genauso weiter wie bisher, bis du eines Tages im Himmel bist. Und ich sage dir, es stimmt nicht. Jesus ist nicht ein Add-on, so etwas, was einfach zusätzlich Platz hat in deinem Leben, wie du es bisher lebst. Wenn du ein Nachfolger Jesu wirst, dann gibst du dein Leben auf, wie du es bis hierhin gelebt hast. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich kann aufgrund der Bibel nicht sagen, dass jetzt all das, was die Jünger aufgegeben haben, Vorschriften sind für jeden von uns. Dass wir auch genau die gleichen Dinge aufgeben müssen und dass wir dann behaupten, ja, wenn wir das nicht tun oder nicht bereit dazu sind, dann folgen wir Jesus auch nicht richtig nach. Aber über manche Dinge ist die Bibel sehr klar. Sehr klar. Ihr Lieben, wer Jesus nachfolgt, für den sind Komfort und Sicherheit Vergangenheit. Unsere Karrieren, die planen wir nicht länger selbst. Wir sagen, Jesus, gebrauche uns so, wie du möchtest, zur Ehre deines Namens. Unser Besitz, er gehört nicht länger uns. Wir leben nicht länger auf dieser Erde für materiellen Genuss. Unser Ansehen bei den Menschen, unsere Position, wie Menschen auf uns sehen, ob sie uns als wichtig oder unwichtig ansehen, sie ist nicht mehr belangreich für uns. Und wo es spannend wird, ist doch beim Thema Familie, oder? Findet ihr nicht? Seid ihr jetzt gespannt, wie ihr das auflöst? Ja, ich bin auch gespannt. Wenn wir die gesamte Bibel anschauen, dann sind wir aufgefordert. Wir sind aufgefordert, Vater und Mutter zu ehren. Wir sind aufgefordert, unsere Ehepartner zu lieben. Wir sind aufgefordert, gute Eltern zu sein. Wir sind aufgefordert, gute Kinder zu sein. Also, was du nicht machen kannst, ist diesen Vers als ein Beispiel nehmen und als eine Entschuldigung dafür, dass du ein mieser Sohn oder eine miese Tochter bist oder dass du als Vater oder Mutter versagst. Das ist keine Erklärung dafür. Was wir anhand dieser Gedanken aus der Bibel lesen können, wenn wir Matthäus 10 dazu nehmen, ist, dass unsere Liebe zu Jesus, sie soll so groß und so stark und so innig sein, dass die Liebe zu unseren Familien dagegen wie Hass aussieht. Verstehen wir den Unterschied? Wir sind jetzt nicht plötzlich aufgefordert, unsere Familien zu hassen, aber wir sind aufgefordert, Jesus noch viel, viel, viel mehr zu leben, als die Menschen, die uns so unglaublich nahestehen. Wir gehen, wohin er uns schickt, weil wir selbst nicht länger unser Gott sind. Ist Sicherheit nicht länger unsere Priorität? Wenn wir selbst nicht mehr unser Gott sind, dann ist die Sicherheit nicht mehr unsere Priorität. Machen wir es mal konkret. Ich frage mich das Gleiche, ja. Bist du bereit, deine 7 Sachen zu packen und auf Dauer in den Mittleren Osten zu ziehen, um dort von Jesus zu erzählen, wenn er dir den Auftrag gibt? Wenn nicht, dann habe ich eine zweite Frage für dich. Wenn du nicht dazu bereit bist, warum glaubst du dann, ein Nachfolger Jesu zu sein? Boah, zieh doch mal auf! So ungemütlich heute, gell? Oh, ich will das nicht mehr hören. Ich sage das deswegen so krass, weil Nachfolger von Jesus, sie haben das Recht aufgegeben, selbst die Richtung ihres Lebens zu bestimmen. Und jetzt kommt was richtig Krasses. Das ist nicht Stufe 2. Das ist nicht für die fortgeschrittenen Christen. Versteht ihr mich? Manchmal denken wir ja, wenn man dann super heilig ist und wenn man alles verstanden hat und wenn man 10 Jahre Theologie studiert hat und wenn man sich 30 Jahre in der Gemeinde bewährt hat, dann wird man Missionar. Vielleicht. Aber darum geht's nicht. Das ist nicht fortgeschrittenes Christentum. Das ist basic. Das ist der Anfang. Und ich habe manchmal die Befürchtung und die Sorge, dass wir das Stöckchen so niedrig hängen, damit möglichst viele drüber springen und wir uns freuen können, dass wir mehr Leute in unserer Kirche haben. Aber die Aufforderung von Jesus ist nicht, füllt eure Kirchen. Die Aufforderung von Jesus ist, seid meine Jünger und die nächste ist, macht andere auch zu Jüngern. Das ist seine Aufforderung. Und nicht nur die erste Generation an Nachfolgern war so radikal. Es geht noch weiter. We are not finished. Paulus, nächste Generation, der schreibt an die Galater, ich bin mit Christus, babam, gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Mit anderen Worten, ich sitze nicht mehr am Steuer meines Lebensbusses. Erinnert ihr euch? Jesus sitzt am Steuer meines Lebensbusses. Er lebt in mir. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Und solange ich noch dieses irdische Leben lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat. Und deswegen kann er das auch, sich selbst für mich hingegeben hat. Wer ist dieses Mir? Wer sagt, folge mir nach? Nur wenn wir verstanden haben, wer dieser Jesus ist, macht die Entscheidung, ihm nachzufolgen, überhaupt Sinn. Was für eine Aussage. Mein irdisches Leben gehört nicht mehr mir. Gib dich Gott hin als ein lebendiges Opfer. Ich lebe nicht mehr zur Verwirklichung meiner eigenen Wünsche und Ziele. Ich lebe zur Verwirklichung der Wünsche und Ziele Gottes für mein Leben. Und weißt du, worin das, wie ich glaube, Geheimnis eines erfüllten Lebens liegt? Und ich arbeite noch immer daran, diesem Geheimnis näher zu kommen, glaub's mir. Dass die Ziele und Wünsche Gottes und meine Ziele und Wünsche, dass sie dieselben werden. Wenn ich das verstanden habe, dann lebe ich ein glückliches und erfülltes Leben. Ich weiß, es klingt erstmal extrem und radikal, aber ich will dich bitten heute Morgen, vergiss nicht zu sehen, wer es ist, der sagt, folge mir nach. Nur wenn wir diesen Jesus wirklich kennengelernt haben, dann macht es auch Sinn, ihm in diesem biblischen Sinn nachzufolgen. Und wenn wir ihn kennengelernt haben, dann ist es sogar die einzige Sache, die Sinn macht. Wenn wir wirklich verstanden haben, wer er ist, dann macht es doch keinen Sinn, ihm nicht in dieser Form nachzufolgen, ihm nicht zu vertrauen, ihm nicht gehorsam zu sein. Ich möchte zum Schluss noch mal eines der kürzesten Gleichnisse mit uns anschauen, Matthäus 13, 44. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, also wieder versteckt hat, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Jetzt stell dir das mal vor, da ist dieser Mann, der geht so spazieren, so ein Hans guckt in die Luft und bumm, stolpert er über irgendeine Schatzkistenecke, die so aus dem Boden rausschaut. Er buddelt das alles auf und er ist außer sich vor Freude. Er findet diesen Schatz. Und jetzt tut er etwas, was kein Mensch verstehen kann, der nicht von diesem Schatz weiß. Und wer weiß von diesem Schatz? Niemand. Niemand weiß von dem Schatz. Nur er selber. Weil er will diesen Schatz ja für sich haben. Und jetzt tut er etwas total Unsinniges in den Augen aller Menschen. Er verkauft alles, was er hat. Er gibt alles, was er hat, her. Weil er weiß, das, was ich dafür bekomme, ist so viel mehr als das, was ich dafür aufgebe. Und wenn wir das begriffen haben, dass wir beim Nachfolgen Jesus Dinge aufgeben, die im Vergleich zu dem, was wir bekommen, belanglos sind, dann fällt uns diese Entscheidung viel leichter. Wenn wir aber festhalten an dem, was wir haben, und wenn wir diesen Schatz nicht mit eigenen Augen gesehen haben, Wenn wir nur gehört haben, wie andere über diesen Schatz erzählen, aber wir haben ihn nicht mit eigenen Augen gesehen, dann macht es für uns keinen Sinn, alles, was wir haben, herzugeben. Nur um einen Acker zu kaufen und dann der Gelackmeierte zu sein. Aber wenn wir diesen Schatz erkannt haben, diese Größe und Schönheit von diesem Meer, dann macht es nicht nur Sinn, dann ist es sogar das Einzige, was Sinn macht. Und dieser Mensch hier, er verkaufte alles, was er hatte. Und wir lesen mit Freude. Stell dir mal vor, du verkaufst deine Hütte mit Freude. Mit Freude. Nicht, weil du sagst, oh, ich will aber das nicht loslassen. Und Jesus, bitte, hab wirklich mehr. Bitte, bitte, bitte. Nein, mit Freude. Weil er hat schon mehr in seinem Herzen bekommen. Er weiß, es ist wahr und es ist Realität. Das, was ich gefunden habe, ist es wert, alles andere dafür zu verlieren. Freunde, Jesus ist es wert, alles andere dafür aufzugeben. Ich lade dich ein, darüber zu reflektieren und nachzudenken, was Jesus dir bedeutet. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken, ob Jesus eine Randerscheinung in deinem Leben ist oder ob er, wie ich es letzte Woche gesagt habe, am Steuer deines Lebensbusses sitzt. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken, ob du, nicht dein Nebenmann, nicht deine Nachbarin, ob du ein Kulturchrist bist, der geistliche und christliche Dinge tut, oder ob du bereit bist, alles aufzugeben, um Jesus wirklich nachzufolgen. Und dazu ist, wenn wir nachher auch das Abendmahl feiern, Gelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen. Wir werden, bevor wir zum Abendmahl gehen, noch ein Lied singen. Das Team kann gerne schon nach vorne kommen. Und ich lade euch ein, dass ihr während dieses Liedes genau darüber nachdenkt. Weißt du, und es geht nicht um eine schnelle Entscheidung, einen Schnellschuss aus einer Emotion heraus, der dann nicht trägt. Vielleicht sagst du nach dieser Predigt, boah, Jesus, ich bin dir nur halbherzig nachgefolgt. Vielleicht sagst du, bitte vergib mir, bitte, nimm mein ganzes Leben. Vielleicht sagst du aber auch, boah, das ist eine ganz andere Nummer, als ich es immer verstanden habe. Das muss ich mir nochmal gut überlegen, ob ich das wirklich will. Das ist auch okay. Überleg es dir gut, ob du das wirklich willst. Aber ich habe eine Bitte an dich. Bleib jetzt nicht einfach sitzen und überleg dir, okay, was esse ich heute Mittag? Hoffentlich vergisst meine Tante meinen Geburtstag nicht. Oder, boah, freue ich mich schon auf meine bequeme Couch. Solche Gedanken würden dem, worüber wir heute gesprochen haben, nicht gerecht. Wenn du beim Nachdenken und beim Beten ein Reden Gottes verspürst, das nicht nur für dich ist, sondern für die ganze Gemeinde, dann komm bitte nach vorne. Komm zu Michael oder komm zu mir, sag uns das. Wir können es kurz prüfen und dann kannst du es gerne weitergeben an die Gemeinde. Und wir haben jetzt bewusst erst noch ein anderes Lied, um Zeit zu haben. Wir wollen nicht jetzt durch diesen Gottesdienst durchhetzen. Und wir wollen uns jetzt wirklich die Zeit nehmen, dass jeder in Dialog treten kann mit seinem Gott. Und das tun wir jetzt ganz bewusst auch, bevor wir dann gleich zum Abendmahl überleiten. Dass du einfach Zeit hast, zu reflektieren, dich zu fragen, wo stehe ich? Vielleicht habe ich mal angefangen mit der totalen Begeisterung, mit der völligen Hingabe und Selbstaufgabe. Aber dann kam das Leben. Dann kamen die Dinge und meine Überzeugung, sie ist weniger stark geworden, wie sie am Anfang war. Dann ist das nicht das Ende der Welt und du musst dich nicht selbst dafür strafen, sondern du musst sagen, Herr, es tut mir leid. Ich will wieder dahin kommen, wo ich dir mein ganzes Leben gebe, wo ich dir blind vertraue, wo ich dir mit allem gehorsam bin, was du von mir möchtest. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, also so hat mir noch nie jemand erklärt, wer dieser Jesus ist. Ich dachte immer, ich bin drin. Ich habe ja mal meine Hand gehoben. Ich habe ja mal ein Gebet nachgesprochen. Und wenn du spürst, wie es in dir nagt, dann würde ich dich auffordern, mach es heute, vielleicht zum ersten Mal so richtig ganz fest mit deinem Jesus. Weil er ist es wirklich wert, dass wir alles für ihn aufgeben. Und was er im Einzelnen von uns fordert, das ist bei jedem Menschen anders. Das ist bei jedem anders. Und da müssen wir nicht von einem auf den anderen Rückschlüsse ziehen. Aber wozu er uns auffordert, es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger, als ihm nachzufolgen. Ihm nachzufolgen. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, er läuft vorne und du läufst hinten. Also das ist mal die ganz kurze Version, oder? Er ist vorne. Ist er vorne in deinem Leben? Hat er diesen Steuerplatz in deinem Leben? Gibt er den Takt an? Gibt er die Richtung vor? Oder ist es im besten Fall dein guter Wille? Im schlimmsten Fall dein eigenes Fleisch? Jesus, wir kommen zu dir heute Morgen. Und ich danke dir für die Klarheit deines Wortes. Und Jesus, ich bitte dich gleichzeitig um Entschuldigung, wo ich dein Wort verwässert habe. Ich bitte dich um Entschuldigung, Herr, wo wir nicht klar genug sind in unserer Verkündigung, wo Menschen manchmal zu Unrecht denken, sie sind Teil von dir und irgendwann gibt es für sie dieses böse Erwachen und du sagst, ich habe dich gar nicht gekannt, geh weg von mir. Jesus, wir wollen dein Wort in aller Klarheit verkündigen. Und Jesus, gleichzeitig will ich aufpassen, Herr, dass ich nicht Menschen irgendwie in eine Ecke dränge, dass ich nicht Menschen, die sich sowieso schon unsicher sind, ob sie mit dir unterwegs sind, dass sie sich noch mehr unsicher werden und dass sie denken, oh, habe ich wirklich schon alles hingegeben? Herr, so oft reagieren die schon ganz nah an dir dran sind, am stärksten und die weit weg von dir sind, fühlen sich noch immer wohl. Und Herr, ich bitte dich, dass du heute Morgen einfach die Ohren derjenigen, für die dieses Wort gedacht ist von dir, dass es ihre Ohren und ihr Herz erreicht. Und dass diejenigen, Herr, die fest in dir stehen, deren Leben dir gehört, nicht glauben jetzt wieder, oh, wahrscheinlich reicht es immer noch nicht, ich muss doch noch mehr machen, ich muss doch noch mehr aufgeben. Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen guten Heiligen Geist jetzt in den Herzen von Menschen arbeitest, dass du zu ihnen sprichst, Herr, dass du das sagst und das tust, was kein Mensch sagen und kein Mensch tun kann. Jesus, ich für meinen Teil, ich will sagen, Herr, ich will dir ganz neu mein ganzes Leben geben. Und ich möchte für meinen Teil sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, nicht wischiwaschi, nicht halbherzig, nicht solange es mir passt, sondern uneingeschränkt. Herr, weil du es wert bist. Du bist es wert. Weil du hast alles für uns gegeben. Du liebst uns über alles. Herr, ich möchte dir nachfolgen. Halleluja. Rede jetzt mit deinem Herrn, mit ihm selber, das, was dich bewegt und beschäftigt. Hallelujah.